Guten Abend, Herr
Ja,
Möller.
einen schönen Abend. Hallo, grüß dich.
Hallo. So, schön, Sie hier zu haben. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, zu so später Stunde das Interview zu machen zu wollen?
Ich habe 24 Stunden geschrieben und da dachte ich mir, oh Gott, wollt
Ja.
ihr das wirklich auch selber die ganze Nacht durchziehen?
Ja,
Und
ja.
dann habe ich gesehen, okay, es ist ja am Wochenende und ich muss irgendwie auch mal gucken, wie mein Wochenende so aussieht. Und abends ist es halt immer so, dass meine junge Tochter ins Bett geht und ich da ein bisschen Zeit für brauche. Und tagsüber scheint die Sonne, es ist schöner, am Rechner zu sitzen. Und deswegen dachte ich, okay,
Das stimmt.
wir machen es irgendwie nachts.
Ja, Ihrem Beispiel ist auch die DKJG gefolgt. Die haben ihr Interview jetzt um 4. Also
Das habe ich gerade gelesen, das finde ich
die,
schon.
ja. Na, das bin da zum Glück nicht mehr ich. Das darf da Mathilda machen. Die hat sich aber freiwillig für die Zeit gemeldet. Von daher passt das. Das ist dann nicht mehr mein Problem.
Okay.
Gut. Ich habe es vorhin schon mal im Stream gesagt. Wir haben vorher quasi so eine Art Steckbrief ausgearbeitet, der auch Herr Müller bekommen hat, dem uns so ein bisschen langhangeln. Aber wir gucken, dass wir die Zeit gut gefüllt kriegen. Also vielleicht willst du noch mal ganz kurz anfangen, für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, wer du bist und so.
Ja, hallo, mein Name ist Danny Müller. Ich bin 40 Jahre alt und freue mich auf das Interview.
Das ist eine gute Voraussetzung. 16 Leute hier. Du bringst uns die Zuschauer rein.
Ja, hallo.
Gut, dann zur dritten Frage, weil Annahme und Alter ist ja schon geklärt. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Kommst du aus Erfurt?
Ja, ich bin nicht in Erfurt geboren, sondern ich bin in Saalfeld geboren. Also im Südosten Thüringens, bin da im kleinen Dorf aufgewachsen bei Saalfeld und lebe jetzt seit 2005, also seit 15 Jahren fest in Erfurt.
Gut, lange Geschichte mit der Stadt. Hast du ein Lieblingsbuch oder Lieblingsserie, womit du dich vor allen Dingen in den Tagen beschäftigen kannst? Gibt es da quasi einen Literaturtipp von dir, oder?
Also ich habe einen Literaturtipp. Ich würde jedem empfehlen, mal das Buch Die Stadt der Sehnten zu lesen. Das war relativ lange her, dass ich das gelesen habe, aber das beschäftigt sich schon sehr auch mit solchen plötzlichen Ereignissen, die keiner voraussehen kann, wie wir die gerade auch erleben. Und plötzlich alles sehr ungewöhnlich ist. Und es beschäftigt sich auch mit Politik und mit Demokratie und mit dem, wie wir mit Demokratie umgehen können. Und es ist trotzdem sehr schön geschrieben. Also kann ich noch empfehlen, Stadt der Sehnten. Meine Lieblingsserie, ich hatte eine ganz neue gehabt, aber die Staffel jetzt schon wieder rum. Das ist von Star Trek Picard. Das hat mir echt gut gefallen.
Ah.
Ja, und jetzt hoffe ich, dass bald die zweite Staffel kommt. Ansonsten, ja, bitte.
Habe ich schon gehört, soll ganz gut sein. Mein Onkel ist so ein Star Trek-Fan.
Okay.
Mochte ich auch immer,
Ist
aber.
Star Trek eine Generationenfrage?
Gut.
Okay.
Die nächste, die
Also,
Berufsausbildung
gut.
beschäftigt. Ach so, ja. Nee, sprich.
Nein, ist okay. Ich wollte nur wissen, ob du sozusagen Star Trek noch vom Hörensagen kennst oder selbst guckst.
Oh, das habe ich tatsächlich selber auch als Kind sehr gerne geguckt. Ich habe da auch ein paar Spiele gespielt, aber irgendwann bin ich da irgendwie raus. Mittlerweile bin ich eher so der Star Wars-Typ. Wobei ich,
Okay.
also Picard habe ich auch tatsächlich relativ viel von dem alten Zeug geguckt, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also auch ein bisschen Voyager und so. Aber die Serie habe ich leider nicht gesehen.
Zur Berufsausbildung
Das
vielleicht.
kenne ich sogar. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir gehen weiter. Berufsausbildung, weil Politiker ist jetzt nichts, was man als Ausbildung macht. Was war dein ursprünglicher Plan?
Mein ursprünglicher Plan. Ich habe angefangen mit Studieren nach dem Abi und sehr viel studiert. Am Anfang Wirtschaftsingenieurwesen, also was ich jetzt gar nicht mehr mache. Also als Abiturient war ich noch sehr auf dem Mathe-Physik-Trip und das waren noch meine Leistungsfächer. Und dann hat es mich sozusagen aber in die weite Welt verschlagen und ich habe mich mit anderen Menschen sozusagen die ganze Zeit schon beschäftigt und irgendwann habe ich gesagt, jetzt will ich soziale Arbeit studieren. Und das habe ich auch fertig gemacht hier an der Fachhochschule in Erfurt und bin seitdem Sozialarbeiter.
Also doch quasi schon irgendwie
Und
in die
jetzt ist
Richtung
irgendwie,
gegangen.
warst du kurz weg. Ja, im Moment, vielleicht um das noch zu.
Sprich weiter.
Ja, und im Moment arbeite ich sozusagen im Thüringer Sozialministerium, hat ja auch was mit sozialer Arbeit zu tun und unterstütze dort die
Ja.
strategische Planung und die Sozialplanung.
Sozialplan, wie wurde die quasi, wie wurde dein Beruf jetzt durch die Krise beeinflusst? Wie wurde das da auf Eis gelegt oder wie verhält sich das?
Naja, die Sozialplanung beim Thüringer Sozialministerium, die beschäftigen sich ja mit sozialen Lagen unserer Bevölkerung und vor allen Dingen eben auch mit Themen, welche Unterstützung Menschen brauchen im Sozialen. Ne? Und ein großes Thema ist ja natürlich immer Armut, also Menschen, die zu wenig oder sehr wenig Geld haben oder andere Dinge sozusagen weniger haben, wo sie weniger teilnehmen können an unserer Gesellschaft im Leben. Und das muss man ja irgendwie ein bisschen ausgleichen, ne? Dass die Schwachen sozusagen und die starken Schultern einen Ausgleich finden. Das versucht man ein Stück weit auch mit Planung zu überlegen, welche besonderen Unterstützung braucht es für bestimmte Gruppen. Und das ist ja im Moment besonders spannend. Also wir zum einen rede Fragestellungen, die Bürgerinnen und Bürger haben, sozusagen über das Sozialministerium mit zu beantworten und da schnell zu recherchieren und gute Antworten zu geben für Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich auch darüber nachzudenken, was hat die Krise für Auswirkungen, an welchen Programmen sozusagen muss man so weiterdenken, was muss man tun, damit auch alle gut durch die Krise kommen.
Ja, denke ich, ist sicher mal ganz interessant, dass man halt quasi so aus normalen Planungsszenarien so ein Stück wegkommt und mal auch anders planen muss.
Oh ja.
Ja, sicher auch ein bisschen anstrengend. Gut, zweiter Punkt, genau, fünfter. Welcher Partei gehörst du an? Das wissen ja vielleicht einige schon. Du gehörst ja zur SPD und willst du vielleicht da ein bisschen was zu deiner Parteigeschichte erzählen?
Ja, kann ich gern machen. Ja, die SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, da bin ich Mitglied seit 2016, also jetzt seit 14 Jahren. Bin aber schon viel,
Kurze Frage.
ja.
2006 und
Ach,
dann 14 Jahre
Entschuldigung,
oder?
sorry, genau 2006, ja.
Ach so, okay,
Zwei,
gut.
mal so ein Jahrzehnt hoch und runter, gell? Nein, egal.
Passt.
Ja, ich bin seit 2006 Mitglied in der SPD. Und ich muss sagen, ich bin schon länger auch aktiv gewesen in der Politik, vor allen Dingen in der Jugendpolitik auch, und habe mich lange geziert, Mitglied einer Partei zu werden, obwohl es für mich relativ klar war, wenn ich Mitglied einer Partei werde, dass ich dann auch SPD-Mitglied werde, weil mir schon das Soziale sehr am Herzen liegt und wir haben das ja vorhin schon mal so ein bisschen, ne, gesagt, Ausgleich zwischen stark und schwach, zwischen reich und arm, zwischen den Unterschieden, die es sozusagen schlicht und ergreifend in unserer Gesellschaft gibt, die auch nicht vom Himmel gefallen sind, sondern die auch diese Ungerechtigkeiten am Ende auch menschengemacht sind. Und da hat die SPD ein recht gutes Koordinatensystem, um zu sagen, okay, wir wollen an diesen Ungerechtigkeiten arbeiten, dass sie weniger werden. Und deswegen war für mich schon immer klar, dass wenn ich Parteimitglied werde, dann nur bei der SPD.
Was hat dich davon abgehalten, in eine Partei zu gehen? Oder was, warum hast du dich so geziert?
Naja, es heißt ja dann auch sozusagen eine Entscheidung zu treffen und nochmal ganz anderes Verantwortung zu übernehmen, ne? Und ich war früh sozusagen Interessenvertreter für junge Menschen, so wie ihr das jetzt beim Schülerparlament auch ganz ähnlich macht. Und da wollte ich natürlich in allererster Linie quasi parteiunabhängig sein und beeinflussen lassen von einer Parteivorgabe oder so. Das war aber zumindest meine Vorstellung, ne? Und
Kannst du den Satz noch mal ganz kurz wiederholen? Hab quasi, da war gerade die Verbindung etwas schlecht.
okay. Ja, also ich wollte mich, wie gesagt, nicht von der Parteilinie allein vorgeben lassen, sozusagen, sondern die Interessen von meinem Verein vertreten. Und da habe ich nicht gewusst, ob das immer, ne, passt, sozusagen, mit so einer Parteimeinung und einer Meinung meines Vereins. Und als ich aber gemerkt habe, ich will auch ein bisschen mitbestimmen, tatsächlich über die Interessenvertretung hinaus, sondern selber mitentscheiden, war klar, das geht nur über eine Partei, wenn man sich dann auch mal für ein Mandat bewirbt und so weiter, um selber zum Beispiel im Stadtrat zu sitzen und mitentscheiden zu können. Und da ist natürlich ganz klar erstmal die Frage, welche Partei hat welches Koordinatensystem, welche Werte vertritt die? Und da habe ich dann auch gelernt, dass das mit der Parteischiene und mit der Parteivorgabe, naja, in der Praxis auch nicht so klar ist, sondern dass man auch die beeinflussen kann und muss als Parteimitglied und sich auch da engagieren kann. Und deswegen bin ich da auch ganz froh, dass ich das gemacht habe.
Gut, also quasi in die richtige Richtung gestolpert, mehr oder weniger.
Naja, nicht gestolpert. Also ich, ich seitdem ich sozusagen auf dem Gymnasium bin, habe ich auch immer Interessen vertreten, war Schülersprecher, war Schulsprecher meiner Schule. Und für mich war das immer schon, naja, was Selbstverständliches, sich für mich und für andere einzusetzen und mal auch einen Kompromiss zu suchen und auch mal vielleicht ein bisschen Vorlauf zu sein und eben den Mund auch einfach aufzumachen und zu sagen, naja, ey Leute, ich weiß, was die hier Klasse denkt, weil wir das diskutieren so die ganze Zeit und ich sage das jetzt mal auf den Punkt gebracht. Also das lag mir schon immer und deswegen war das nicht nur ein Stolpern, sondern auch, glaube ich, dahingehen.
Ja, irgendjemand muss es sagen.
So ist es. Wäre schön, wenn es nicht
gut also,
gesagt würde.
Ja. Gut, um im Programm weiterzufahren. Du hast ja schon gesagt, hast ja schon den Stadtrat angesprochen. Seit wann bist du im Erfurter Stadtrat?
Ich wurde 2009 in den Stadtrat gewählt. Also jetzt seit, dieses Jahr wird mein 11. Jahr.
Also schon einer, der da länger sitzt.
Ja.
Ja, zur du Zeit hast schon viel mit dem Stadtrat ich, erlebt.
Genau, auf jeden Fall.
Gut, die nächste Frage wäre, seit wann engagierst du dich für Jugendpolitik? Ich glaube, die Frage ist jetzt so ein bisschen überflüssig. Ich meine, du hast ja schon lang und breit gesagt, was dich quasi so, was, dass du ja eigentlich schon immer jemand warst, der gerne Interessen vertritt. Hast du das an deiner Schule also oder auch in deiner Jugend erlebt, dass du da quasi, dass es so eine breite Masse gab, die gesagt, diese das eben machen wollte? Oder warst du da auch immer so der Einzige, der sich da quasi wirklich aktiv für eingesetzt hat? Wie sah es damals so mit Beteiligung aus?
Naja, ich glaube, dass ich erst später so richtig verstanden habe, was Beteiligung auch für ein politisches Programm ist, ne, oder für eine politische Wirkung haben kann. Als Schülersprecher habe ich mich eher wählen lassen, weil ich schon immer gerne Dinge organisiert habe und eben schon immer gerne sozusagen gesagt habe, meine Meinung gesagt habe und auch wenig Probleme damit hatte, vielleicht damit mal anzuecken. So, ne? Also ich bin ein streitbarer Typ, ich streite gern und viel und möchte da Klarheit haben, sozusagen, okay. Streit und Austausch dazu.
Wichtige Eigenschaft für einen Politiker.
aber wichtig ist auch sozusagen dann ein Ergebnis zu haben und das gemeinsam zu akzeptieren und ja, dann auch was bewegen zu können. Ne? Also es geht nicht ums Streiten willen. Und ich hatte immer recht viele Mitstreiterinnen. Also das, was mich als junger Mensch sehr bewegt hat, war irgendwann nicht nur die Schule, sondern auch die Freizeit. Das geht euch sicherlich ähnlich. Und ich habe mit vielen anderen gemeinsam einen Jugendclub aufgebaut, bei mir im Dorf oder im Nachbardorf. Und da war ich nicht allein, da waren wir teilweise über 100 Leute. Und das hat schon Spaß gemacht, sozusagen, sich also nicht nur beteiligen im Sinne von Interessen vertreten und mal die große Klappe haben oder auch einfach mal klar sagen, das wollen wir, sondern eben sich auch selber organisieren und selbst was auf die Beine stellen, das also auch praktisch werden so. Und das geht natürlich nicht alleine, sondern das geht mit ganz vielen anderen gemeinsam. Und das macht mir großen Spaß.
Da kam gerade eine Frage aus dem Chat rein. Ich lese sie einfach nochmal vor. Bekommt man als Stadtrat eine Art Rhetorikkurs?
Nein, also nicht automatisch. Man kann sich sicherlich irgendwo einsuchen. Aber vieles, was ein Stadtrat macht, ist, also der Stadtrat ist ja ein Ehrenamt und deswegen bringt man da sehr viele Kompetenzen mit und ein paar Dinge, die man kann, aber man lernt ja auch sehr viel. Und ich glaube, das Wichtigste im Stadtrat ist, Umgang miteinander, einen zwischenmenschlichen guten Umgang zu pflegen mit allen Kolleginnen und Kollegen. Und irgendwann ist man nicht mehr ganz so aufgeregt und dann passt mit der Rhetorik vielleicht ein bisschen besser.
Gut, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, also du hattest ja gerade von diesem Jugendclub gesprochen.
Ja.
Wie sah das in deiner Schule aus? War das da quasi, hat man da quasi Demokratie gelebt, wenn man wie man es heute so oft hört, oder war das so, dass man quasi auch für Schülersprecherwahlen so zwei Kandidaten hat, oder wie war das damals an deiner Schule direkt?
Naja, also wenn ich mich da recht erinnere, war es schon eher so, dass es gab vielleicht ein oder zwei, die gesagt haben, wir machen das jetzt mit und alle anderen waren froh quasi, dass es die gab, die das gesagt haben. So, ne? Also spätestens, das weiß ich auch noch aus guter eigener Erfahrung, als es zum den Kreisschülervertretungen Wahlen kam, wusste ich in dem Moment auch nicht so richtig, warum ich dort jetzt hinfahre und was ich da soll. Und dann haben wir halt zwei, drei Delegierte gewählt und eine Gruppe, das war auch damals noch ein bisschen anders. Da gab es diese Direktwahl zum Beispiel noch nicht von Schülersprecherinnen und Schülersprechern, sondern ganz hierarchisch aufgebaut, ne? Klassensprecher und dann
Ach so.
Schulsprecher und dann Kreisschülersprecher und so. Da hat sich ja zum Glück schon ein bisschen was getan in den letzten Jahren, dass es da auch nochmal eine andere Unterstützungsebene gibt für euch und für eure Arbeit.
Gut. Nächster Punkt. Ja, doch, wir haben eigentlich, na, wir müssen noch nicht, na, gut, wir sind sehr gut in der Zeit. Ist, was verbindet dich mit dem SP? Also natürlich außer jetzt unabhängig vom von deinem Interesse für Jugendpolitik.
Naja, aktuell verbindet mich mit dem SP ja, die DSL-Leitung, ja klar, nein, also Quatsch. Aber eigentlich ganz lange schon. Die Idee, sozusagen ein Schülerparlament zu haben, die Begleitung des Schülerparlaments eigentlich seit eurer Gründung. Das total Spannende an dem Schülerparlament finde ich, bei der Gründung war es ja so, dass das auch ein lange gedauert hat von der Idee bis tatsächlich auch eine verbindliche Beteiligung möglich war im Stadtrat. Und das durfte ich alles begleiten und oftmals verbindet mich jetzt, dass ich von euch mal eine Anfrage kriege und mal direkt sozusagen auch mal unterstützen kann. Und darüber hinaus, ich mit dem Schülerparlament verbinde, dass es tatsächlich sozusagen engagierte junge Leute gibt aus dem Schulkontext heraus, die das ernst nehmen und da tolle Veranstaltungen organisieren. Also das finde ich echt super. Also wenn ich in den Ratssitzungen an den Ratssitzungssaal denke und an eure Vollversammlungen, dann ist klar sozusagen, da ist nicht nur eine Schulart dabei, das sind nicht nur drei Leute, sondern die Erfurter Schülerschaft sozusagen organisiert sich übers Schülerparlament. Und das ist super.
Also vielleicht nochmal für die im Stream, die das jetzt nicht so in unserer parlamentarischen Arbeit drin sind. Also die Anträge, die wir in unseren Vollversammlungen erarbeiten, geben wir quasi nicht direkt in den Stadtrat, sondern die geben wir quasi an gewählte Vertreter. Und die geben die dann quasi in den Stadtrat beziehungsweise in die jeweiligen Ausschüsse weiter, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und da ist Herr Möller vor allen Dingen halt für uns wichtig, weil er natürlich der Vorsitzende vom Jugendhilfeausschuss ist und das ja auch quasi das quasi ist, was uns direkt betrifft und da ja auch dann quasi unser Ansprechpartner Nummer eins ist, wenn wir wieder sowas in die Richtung machen. Wie lange bist du Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss?
Oh, ich darf das auch seit der Zeit sein, seitdem ich schon Mitglied im Stadtrat bin, also jetzt schon 11 Jahre.
Also hast du dich ja quasi dann, war das deine erste Amtshandlung, dass du in diesen Jugendhilfeausschuss bist?
Richtig. Also
Na ja, gut, macht ja auch Sinn.
ich saß sogar vorher schon im Jugendhilfeausschuss. Das ist der Jugendhilfeausschuss. Die Fraktionen des Stadtrates haben da die Möglichkeit, auch Menschen also vorzuschlagen, die dann vom Stadtrat gewählt werden, die nicht selbst Stadtratsmitglieder sein müssen unbedingt. Und das ist für alle Fraktionen eine gute Möglichkeit, A, Leute vom Fach, also die entweder mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und da ein bisschen Ahnung haben, von den besonderen Bedürfnissen oder auch Fragen, oder auch junge Leute selber sozusagen in den Jugendhilfeausschuss zu entsenden. Und das durfte ich glaube, seit 2008 schon oder seit 2007 schon machen für die SPD.
Also auch hier eine lange Karriere in der Jugendpolitik.
Genau.
Das hatten wir quasi schon. Was wir jetzt hier auch drin haben, was schon wieder in die Richtung geht, aber auch in Richtung Bildung, ist, wie kann man Homeschooling in der jetzigen Zeit besser durchsetzen? Also wir haben jetzt zum Beispiel persönlich an unserer Schule, haben wir es noch so, dass wir nur Aufgaben bekommen und quasi zwar über E-Mail Fragen stellen können, aber nicht zum Beispiel so, wie es in den USA zum Beispiel relativ gängig ist, dass wir quasi, dass man quasi Online-Stunden hat. Dann wäre jetzt die Frage, was glaubst du, wie könnte man das am idealsten umsetzen? Was wäre eigentlich so das Beste, was in der aktuellen Situation bildungspolitisch quasi oder um den Schülern quasi möglichst wenig Ausfälle bildungsmäßig zu geben? Das war kein deutscher Satz. Was wäre da die ideale Variante?
Naja, du sagst es ja selber schon. Das, was wir gerade mitbekommen durch die geschlossenen Schulen, ist ja, wie unterschiedlich einzelne Schulen auch mit der digitalen Welt schon umgehen können oder eben auch nicht können. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr bei der Kreiselternvertretung mitgemacht habt, was diese Umfrage betrifft für Erfurt und für die Situation in Erfurt. Die hat ja schon noch mal ziemlich gezeigt, dass es von, ich sag mal, Videochat einzelner Lehrer mit den Schülern bis hin zu, es gab mal eine Aufgabe ausgedruckt ganz am Anfang und dann hat man überhaupt keinen Kontakt mehr, alles gerade in Erfurt gibt. Und so unterschiedlich quasi auch die Situation gerade ist für euch Schülerinnen und Schüler, das ist blöd, kann man gar nicht anders sagen. Ich nehme wahr, dass sich sehr viele Lehrer, Schulleitungen, aber auch sozusagen die Stadtverwaltung und das Ministerium nicht nur Gedanken machen, sondern auch dafür sorgen, dass das viel, viel schneller geht plötzlich mit der Digitalisierung. ihr könnt das eh sozusagen schon richtig gut, wie ja sozusagen diese Live-Studie auch gerade zeigt. Das ist natürlich alles keine wirkliche Lösung. Und ich meine ganz persönlich, aus den Umfragen auch so ein bisschen rauszuhören, aus dem, was ich so mitkriege, dass natürlich eine ganz große Ungewissheit vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler gerade da ist, in dem Sinne, ja, was ist denn, wenn ich sozusagen nicht allen Stoff für dieses Schuljahr richtig gelernt habe? Was bedeutet das sozusagen für die Zukunft für mich? Hat das sozusagen für mich Nachteile? Da würde ich sagen, das ist genau das, was Politik in den nächsten Tagen und eigentlich auch Wochen sozusagen nochmal klar entscheiden muss. Wie geht man sozusagen mit diesem Schuljahr schlichtergreifend um? Die eine Geschichte ist ja jetzt sozusagen, dass die Abschlussprüfungen ermöglicht werden, auch wieder zur Schule zu gehen, ab dem 27.04. quasi für die Gymnasiasten, glaube ich, und die Woche
Ja.
drauf sozusagen für die Realschüler und so weiter und so fort. das ist sozusagen schon ja eine erste konkrete Geschichte, dass die Prüfungen funktionieren. So, ne? Und dass ihr in irgendeiner Form eine gute Vorbereitung trotzdem auf die Prüfungen noch bekommt. Und die zweite Frage ist natürlich dann, welcher Stoff ist verloren gegangen in der Krisenzeit? Und da gibt es jetzt schon die unterschiedlichsten politischen Debatten dazu. Ein Parteikollege von mir, der Thomas Hartung, der ist im Landtag, sitzt der und ist für Bildungspolitik zuständig. Der hat heute zum Beispiel gefordert, dass es dieses Jahr keine Schulnoten mehr gibt, um schlicht und ergreifend sozusagen da keine Verzerrung in eurer Leistungsfeststellungen, in dem Blick drauf zu geben, was könnt ihr nicht, weil das eben auch extrem unterschiedlich ist für Einzelne, wie wir es eben gerade beschrieben haben. Ne? Ein paar können tatsächlich mit einem Live-Chat mit einem Lehrer mal Zwischensprache oder Rücksprache halten, andere haben gar keinen Kontakt im Moment. Das ist sozusagen,
Wobei ich zum Beispiel
ja,
erlebe,
bitte.
zum Beispiel an meiner Schule, zeigt sich das auch schon. Wir haben bestimmte Lehrer, die da die Videos drehen, die sich da wirklich auch mit den Lehrern, mit den Schülern hinsetzen und da was machen. Und da haben wir eben Lehrer, die sich da eher weniger mit beschäftigen. Also da sieht man bereits schon quasi Verzerrungen innerhalb einer Schule. Und um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was halten Sie davon, dass jetzt quasi schon wieder die Schulen aufgemacht werden? Also jetzt vielleicht auch nicht nur aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus, aber so allgemein.
Naja, ich finde es wichtig, wir erleben das ja alles im Moment, weil wir Ansteckungs sozusagen verhindern wollen. Ne? Und dementsprechend das im Moment das einfach, also die klarste Lösung ist, möglichst getrennt voneinander zu sein, um das Virus nicht zu übertragen, weil es für dieses Virus schlicht und ergreifend noch keine Medikamente gibt. Und wenn das krass um sich schlagen würde, sehr, sehr viele Tote fordern würde und so weiter. Von daher war die erste Reaktion erstmal zu schließen und damit überhaupt zu einer Übertragung erstmal nicht mehr möglich zu machen, glaube ich, völlig richtig. Und jetzt kann man ja ein Stück, das ist das, was gerade passiert, Stück für Stück in Ruhe darüber nachdenken, wie man eben, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, trotzdem wieder Dinge machen kann. So. Also wieder in die Schule gehen kann, Eltern ihre Kinder wieder in den Kindergarten bringen und so weiter. Da muss man ein bisschen genauer überlegen, da muss man Abläufe ganz anders organisieren, da müssen Kleidung da sein, da muss ordentlich Desinfektionsmittel da sein, da muss Seife da sein und so weiter und so fort. Ne? Also wenn man ganz viele Sicherheitsvorkehrungen und Regeln einhält zum Kontaktabstand, dann kann man eben diese Ausbreitung auch minimieren, auch wenn man sozusagen in die Schule geht. Die Idee finde ich erstmal richtig. Und
Aber.
naja, natürlich tauchen jetzt ganz viele Fragen auf gleichzeitig so, ne? Ab wann gilt das? Was bedeutet das für mich? Ab wann kann ich wieder in die Schule? Was muss ich da berücksichtigen? Hat das nicht trotzdem schlechte Folgen, weil ich das mit nach Hause bringen könnte und meine Eltern oder Großeltern gefährde und so weiter und so fort? Das fragt sich ja gerade jeder. Und gleichzeitig ist es so, dass auch Politik und im Moment gerade vor allen Dingen die Regierung, sowohl die Stadtverwaltung als auch die Landesregierung, Dinge aber auch noch Stück für Stück durchdenken kann. So, ne? Wir können nicht gleichzeitig Antworten auf alles haben. Das würde auch im Chaos enden. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt in den nächsten 14 Tagen auch so einen richtigen Fahrplan für die Schule gibt über die Ansage mit den Abschlussjahrgängen hinaus, wie das funktionieren soll. Und es darf es nicht nur für die Schule geben, sondern es muss es auch für viele weitere Bereiche unseres Lebens geben. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das in deinem Umfeld wahrnimmst, aber Leute, die gerade nicht auf Arbeit gehen können, weil sie auf ihre Kleinkinder aufpassen müssen oder die zu Hause bleiben müssen, weil Kurzarbeit sozusagen im Betrieb herrscht oder auf ihrer Arbeit, sie nicht auf Arbeit gehen können, die haben extrem viel Lohneinbußen. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz großes Problem für viele Leute. Da muss was passieren. Genauso ist aber auch die Frage, es gibt ja Schülerinnen und Schüler, die haben eine besondere Unterstützung. Jemanden, der als Schulbegleiter sie ihnen beim Lernen hilft, so, ne? Was ist mit den Schulbegleitern gerade? Das sollte irgendwie auch geklärt werden, ne? Wir müssen auf,
Wobei
ja, sagt.
das tatsächlich mit den Schulbegleitern, weiß ich aus eigener Erfahrung, das funktioniert
Das ist
die
gut.
relativ gut. Also mein Bruder hat selber einen
Ja.
und ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass meine Eltern die quasi direkt beschäftigen, aber also das funktioniert teilweise. Also die kommt quasi immer noch vorbei und wird da auch quasi noch bezahlt.
Ich kenne da halt sehr unterschiedliche Beispiele so, gell? Denn es gibt schön, dass es solche Beispiele wie deins gibt. Es gibt aber auch welche, die gerade auch in Kurzarbeit sind, weil keiner genau weiß, wie man die gerade bezahlen soll. Und weil die Schule ist ja nicht gerade offen, ne? Also Schule ist gerade zu, also gibt es auch keinen Schulbegleiter. Auch die Logik gibt es gerade und der müssen wir uns annehmen, damit alle wieder sozusagen auch ihre Schulbekleidung haben, zum Beispiel.
Ich würde jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir in der Thematik
Ja.
weitergehen, würde ich noch mal ganz kurz die Frage aus dem Chat beantworten. Was war deine Reaktion, als du dich auf einem Heute-Show-Meme wiedergefunden hast? Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gesehen hast.
Ja, also dieser Heute-Show-Meme war ja eine Situation für mich als SPD-Politiker, war nicht so ein toller Abend. Das hat der Meme auch gezeigt. Aber irgendwie war es natürlich auch ein großes Happening, mal sozusagen so durch die Medien zu gehen. So, ja, also das erschreckt.
Vielleicht nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, worum ging es in dem Meme? Verfolgt ja nicht jeder die Heute-Show.
Oh, ich kann ihn nicht mehr wirklich verbringen, aber ich glaube, er hat darauf abgezielt gehabt, wie man gucken muss, wenn man die SPD-Ergebnisse in Thüringen sieht. Und ich glaube, man hat mich sozusagen neben einem Kollegen,
Kann ja mal.
der sein Bier gerade voll runter durchgezogen hat, gesehen. Das war so ein Screenshot, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall. Es war klar, dass man es an dem Abend wahrscheinlich nur mit Alkohol ertragen kann. Was jetzt kein Aufruf ist, Alkohol zu trinken, weil auch Alkohol nicht
Natürlich nicht.
trinken nicht gegen Corona hilft.
Ich gucke gerade mal, ob ich es vielleicht noch mal finde, damit die Leute im Chat noch mal sehen können. Ein
Ah,
Moment.
hier gibt es Leute, die passen richtig auf, das lese ich gerade. Marius schreibt, genau das war das
Sehr gut.
Slogan. Wenn du für die Wahlparty der SPD vorgesorgt hast, dann hattest du auch eine Flasche Bier dabei. Genau.
Bin ich mal gespannt. Vielleicht finden wir das Bild sogar noch. Vielleicht mache ich anscheinend schon etwas älterer Beitrag. Ja, nee, sieht. Was haben wir hier? Nein, das war von der zur Wahl von Herrn Kemmerich. Das ist noch nicht weit genug. Heikles Thema. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben ihn morgen um 10 im Interview. Also
Ich habe es
das
gelesen.
sind Sie natürlich ganz herzlich zu eingeladen, sich das anzugucken. Nee, sieht schlecht aus. Vielleicht finde ich es nachher nochmal. So, dann wieder natürlich zum Oktober 2019. Ja, ich gucke gerade, ich muss noch ein bisschen weiter scrollen. Dann vielleicht wieder zum Thema zurück. Sie hatten ja vorhin den Parteivorschlag von Ihrem Kollegen erwähnt, dass Noten quasi für dieses Jahr ausgesetzt werden, weil die quasi verfälscht sind. Was halten Sie davon? Halten Sie das für einen sinnvollen Ansatz oder?
Ich denke ja, also weil wir brauchen konkrete Vorschläge jetzt, wie man damit umgehen kann. Und was mir ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch so ein bisschen der Druck rauskommt. Also es ist eine ungewisse Situation und ab einem gewissen Punkt ist es auch wirklich nicht mehr schön auszuhalten. Und da macht man sich auch tatsächlich Sorgen und Zukunftsängste und es machen ja auch die Eltern, ne? Die wissen, haben ja auch keine konkrete Antwort darauf. Und von daher fände ich es gut, wenn es sozusagen jetzt mal in den nächsten Tagen und Wochen in Thüringen eine konkrete Diskussion dazu gibt, wie wir das lösen wollen. Und da finde ich, ist das ein richtiger Vorschlag, eine Möglichkeit, damit umzugehen, weil naja, ihr euch natürlich auch fragt, okay, bin ich jetzt ein Corona-Jahrgang? Ja? Und bedeutet das sozusagen, dass ich in, bei der Auswahl des Studienplatzes oder bei dem zukünftigen Traumjob echt ein Problem habe, weil Corona-Jahrgänge nicht ganz gewollt werden auf dem Arbeitsmarkt. Ich würde das versuchen, ein bisschen zu relativieren, weil meine Lebenserfahrung eher mir sagt, es geht echt nicht nur um den singulären sozusagen Notenabschluss, sondern je älter ihr werdet sozusagen, umso wichtiger sind ja auch neben den Abschlüssen eure Kompetenzen und Erfahrungen, die ihr sammelt, ne? Nicht nur formal, sondern auch informell. Wir reden immer vom informellen Lernen. Und dementsprechend denke ich, dass sich das auch mit der Zeit wieder relativieren wird. Aber ich weiß, sowohl Wissenschaftler nehmen das gerade wahr, als auch sozusagen die Fragen, die mir so gestellt werden, dass momentan echt sich viele Leute da Sorgen machen.
Druck rausnehmen ist immer gut, aber wie wird dann die Leistung festgestellt? Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wird die dann erst für das Jahr
nicht festgestellt.
Gar nicht genau. Festgestellt. Wobei, ja. Nee, also das merken wir natürlich bei uns auch, weil es natürlich wir auch nicht dazu kommen, Noten können ja quasi kaum vergeben werden, weil ja das meiste, was zu Hause gemacht wird, darf ja nicht bewertet werden. Und dementsprechend bleiben nur noch mündliche Tests und dazu ist es aber jetzt zum Beispiel noch gar nicht gekommen. Also die mündlichen Tests laufen bei uns jetzt im Laufe der nächsten Wochen an. Da werden dann Termine vereinbart und dann wird darüber geredet. Aber gut, dann nochmal um die Frage
ja,
von Philipp zu wiederholen.
Genau,
ja, nee, sprechen Sie.
Es bedeutet ja auch was sozusagen, dass man zum Beispiel nicht versetzt, also diese Versetzungsgefährdung eben einfach nicht passiert. So, ne? Dass egal wie die Noten aussehen, wir dieses Jahr sagen, okay, es gibt kein Sitzenbleiben. Punkt. So, ne? Auch das sozusagen kann Druck rausnehmen.
Ich finde das nämlich mehr schade. So, egal. Dann, jetzt auf die Frage von Philipp einzugehen, der hatte gefragt, gibt es denn eine Möglichkeit, dass wir Direkteinträge einreichen?
Wie meint ihr das, Direkteinträge? Wohin?
Ich gehe mal davon aus, dass er den Stadtrat meint.
Naja, so einfach ist das nicht, direkt in einem Stadtrat Anträge zu stellen.
Ups.
Das Einfachste ist immer über Ausschüsse und Fraktionen zu gehen, damit sozusagen, wie soll ich, also ich fange nochmal an. Wenn ihr sozusagen als Schülerparlament sozusagen direkt Anträge stellen wollt, die entschieden werden müssen, müsste das ja sozusagen so ein Stück weit die gewählten Politiker ersetzen. Und das ist ja nicht vorgesehen. Wir sind ja als gewählte Stadträte die Vertreterinnen und Vertreter aller Erfurter Bürgerinnen und Bürger und haben dementsprechend sozusagen dann das Recht übertragen bekommen, stellvertretend für alle Entscheidungen zu treffen. Und dementsprechend auch in diesem Stadtratsarbeit uns über Anträge zu verständigen und die sozusagen dann auch abzustimmen. Das Schülerparlament, den haben wir jetzt sozusagen eine Mitarbeit in den Ausschüssen sozusagen eingeräumt, sodass ihr als Interessensvertreter eure Meinung sozusagen mit einbringen könnt. Ihr könnt aber sozusagen in dem Sinne noch nicht Stadträte ersetzen. Da müsst ihr sozusagen euch dann selbst zur Wahl stellen. Das geht ja mittlerweile auch sozusagen schon ab 16. Und wenn man trotzdem Anträge in den Stadtrat einbringen will, geht das auch noch über einen Bürgerantrag. Da muss man als allererstes für seine Idee Unterstützungsunterschriften sammeln. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, wie viele und so weiter. Das kann man sich mal, kann ich gerne mal recherchieren nochmal genau und raussuchen und euch zur Verfügung stellen. Und ich sag mal, wenn man als Schülerparlament eine riesengroße Idee hat und das nicht über Politiker und über Fraktionen und Parteien einbringen will, sondern direkt, dann macht man eine große Kampagne über alle Schulen und sammelt sozusagen genügend Unterschriften für eine konkrete Sache, die dann auch im Stadtrat entschieden wird. Das ist eine alternative Möglichkeit.
Gut, das beantwortet dann quasi die Frage, also wir direkt können es nicht einbringen, sondern eben wenn über Politiker oder über so einen Bürgerantrag.
Genau.
Aber im Zweifelsfall wenden wir uns immer erstmal an Sie. So, wo war, ach, wir waren genau, wir waren bei, es ging gerade noch um die um Versetzung. Was ich da gerade nochmal dazu sagen wollte, ist ja auch in Bezug darauf, dass ja viele Noten nicht fehlen, dass viele Noten fehlen, dass zum Beispiel, wenn man sich ja eben erhofft hat, dass man eben Leistung aus dem ersten Schuljahr auch mit dem zweiten ausgleichen kann, um halt eben nicht sitzen zu bleiben, was mich jetzt zum Glück nicht betrifft. Ich meine, das wird mein Schnitt aufwerten müssen, dass einem ja eben das jetzt nicht mehr möglich ist und das dann wahrscheinlich schon für viele ein Problem darstellt, wobei ich tatsächlich aktuell eher erlebe, also aus persönlicher Erfahrung, dass eben viele gar kein wirkliches Interesse daran haben, oder was heißt kein wirkliches Interesse, dass viele eben nicht in dem Rahmen arbeiten, wie sie es eigentlich müssen und dass viele eben aktuell nicht dazu kommen, dass, ich sehe Bestätigung im Chat, eben nicht in dem Rahmen arbeiten. So, und dann, aber ich persönlich würde ich, also ich persönlich fände es am besten, wenn man eben Online-Unterricht machen würde, weil das einem eben ermöglicht, doch recht effektiv zu arbeiten und dass man auch der Lehrer in gewisser Weise noch irgendwie die Kontrolle darüber hat, was denn der Schüler jetzt macht. Ich meine, im Zweifel zwar von großen oder von den älteren Klassen kann man erwarten, dass sie sich irgendwie um ihren Stoff kümmern, aber zum Beispiel bei den 5. und 6. Klassen, die ja auch doch wichtig sind, dass da auch vielleicht, wenn die Eltern arbeiten müssen oder eben anderweise beschäftigt sind, dass es da eben nicht möglich ist, sich um die Kinder wirklich da, die da zu unterstützen und das dann auch irgendwie der Lehrer, dessen Aufgabe es ja letztlich ist, den Schüler irgendwie weiterzubilden, in Anführungsstrichen, oder dem die Möglichkeit zu geben, da, dass da auch am Ende sich der Lehrer in einer Situation wiederfindet, wo viele Schüler den Stoff eben nicht nachgearbeitet haben, wo dann stellt man sich auch persönlich irgendwie immer die Frage, warum funktioniert das in den USA? Warum wird zum Beispiel in den USA so flächendeckend Online-Unterricht beispielsweise über Zoom gemacht? Und ist das nicht auch irgendwie peinlich für Deutschland, wenn man sich überlegt, dass das eben hier nicht funktioniert und hier eben so viel gearbeitet werden muss?
Naja, ich weiß nicht, ob die Kategorie peinlich da der richtige Punkt ist. So,
Ja.
ne? Ich sag mal so, ich besitze jetzt, glaube ich, ich bin auch seit 4 Jahren jetzt Apple-Nutzer, ne? Also iPhone und iPad und so ein Kram. Und ich weiß, dass es schon immer die App FaceTime gab, so, ne? Aber ich sag mal so, ein Videochat oder eine Videotelefonie habe ich vor 6 Wochen auch noch nicht gemacht. So, ne? Und jetzt ist die plötzlich selbstverständlich und alle gucken, was gibt es für Plattformen, was kann ich für eine App nutzen, welche Möglichkeiten gibt es sozusagen Videochats durchzuführen und so weiter. Und wir lernen das rasend schnell. Ich habe vor 8 Wochen quasi noch in Telefonkonferenzen gehangen, ne, von einer in der andere und fand das schon krass, weil wir so eine kleine Demonstration organisiert haben, um die Demokratie sozusagen in Thüringen zu schützen. Und wir haben das bundesweit gemacht und das innerhalb von Tagen und das halt über die Kopfhörer. Und da fand ich mich sehr modern. Ja? Und jetzt, das war es aber gar nicht, sondern ja, was du eben gerade beschreibst, das ist eigentlich modern, Videochat zu machen, das, was wir jetzt gerade machen. Aber ich glaube, da machen wir gerade, das will ich damit sagen, wir machen da gerade einen Riesenschub. Alle Generationen lernen das gerade krass, diese neuen Technologien zu nutzen, die eigentlich gar nicht so neu sind, ne? Aber eben im Moment bisher überhaupt gar keine Anwendung gefunden haben. Und darauf muss man muss auch Schule reagieren und vielleicht hilft das ja. Das, was ihr jetzt sozusagen lernt, das, was wir jetzt alle lernen müssen, möglichst schnell als Selbstverständlichkeit zu sehen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt und habe da jemanden ganz konkret vor Augen, der mir schon letztes Jahr erzählt hat, was man alles sozusagen mit Videos und mit Video-Learning und so weiter tun kann. Und ich habe das nicht so wirklich verstanden, ne? Und jetzt ist es mir plötzlich klar, weil es auch in meinem Lebensalltag angekommen ist, über solche digitalen Medien zu kommunizieren und gegenseitig zu lernen und so weiter. Und deswegen hoffe ich mal, wenn es etwas Gutes an der aktuellen Situation gibt, dass alle gerade gezwungen sind, dass diese Technologien zu lernen und auch zu sehen, wie unterschiedlich natürlich die Anwendung ist, ne? Ich weiß von Leuten, die eben einen Standrechner haben und der hat halt nicht mal eine Kamera. So, ne? Die können halt nicht Videochatten. Oder es ist einfach in einem Stadtteil die 50er Leitung schon voll. Ja? Es gibt halt nur gerade so VDSL und das funktioniert auch nicht so richtig. Das ist thüringenweit ein Riesenproblem. Hier haben wir echt nachzuholen. Da hoffe ich sehr auf die Funktechnik. Aber ne, da ist echt noch viel zu tun. Und zu guter Letzt ist es aber eben auch, wie gesagt, die Anwendung, ne? Das tatsächlich damit umgehen. Und für mich war das heute hier auch, als ihr mich angeschrieben habt, hatte ich auch ein bisschen Bammel, muss ich sagen, weil das habe ich so auch noch nicht vorher gemacht. So,
ne? Werden es die beruhigt, ist auch mein erster Instagram-Livestream.
Super, funktioniert ja.
Ja, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, glauben Sie, es hat man auch einen langzeitigen Aufschwung quasi, was Digitalisierung angeht, weil also einerseits natürlich was Netz angeht, weil das man jetzt gesehen hat, dass es teilweise nicht ausreicht, aber auch was Fortbildung der Lehrer angeht, weil wenn man sie jetzt, wenn ich jetzt hier gerade nebenbei ein bisschen im Chat mitgelesen habe, haben eben viele gesagt, dass Schulclouds überlastet sind, Lehrer keine Ahnung haben und sowieso grundsätzlich die Struktur fehlt, weil also was Sie jetzt meinten, dass Lehrer jetzt lernen, damit umzugehen, weil es halt einfach gebraucht ist, stelle ich zum Beispiel, würde ich persönlich in Frage stellen, okay. Weil zum Beispiel viele Lehrer bei uns das eben dem aus dem Weg gehen, indem sie uns einfach Aufgaben schicken. Mhm. Und deshalb wäre jetzt meine Frage, glauben Sie, dass es wirklich so einen langfristigen Effekt hat oder dass das relativ schnell wieder verpufft und wir in alte Muster verfallen? Wir hatten ja auch zwischendurch den Kommentar drin, Still Love Polylux.
Ja, ich glaube nicht, dass wir in alte Muster einfach nur zurückverfallen, weil ihr ja auch ganz viel sozusagen da gelernt habt, die jetzt gerade betroffen sind und ein Stück weit, naja, ich glaube schon sozusagen an den Fortschritt der Menschheit, so insgesamt und auch das auch ein kleines Ding und sowas kann ja auch so viel Spaß machen und gibt auf der anderen Seite auch ganz neue Freiheiten, neue Möglichkeiten sozusagen, Kommunikation zu betreiben und damit sozusagen Informationen weiterzubringen und die einordnen zu können und miteinander umzugehen, das zu lernen, dem wird sich keiner verschließen können. Das glaube ich nicht.
Gut, also Sie glauben weiter an den Fortschritt.
Ja.
Gut, ich würde auch sagen, so ein paar neue Internetleitungen werden ja tatsächlich mal angebracht, kamen jetzt auch schon zwischendurch, dass in Erfurt Mitte, wo ich persönlich auch lebe, jetzt auch die Internetleitung für eine Großstadt nicht ganz auf dem neuesten Stand sind. Was? Der Steigerwald, ja, kann na, aus dem Steigerwaldstadion ein Rechenzentrum machen, ne? Wer weiß. Gut. Die letzte Frage, die eigentlich noch steht, sind unsere Abschlüsse bedroht oder werden sie weniger anerkannt? Ich glaube, die Frage ist, ist ein bisschen überflüssig, weil wir das ja schon geklärt hatten, ist ja schon bereits beantwortet, dass es vor allen Dingen über Zeit sich eigentlich verlaufen dürfte, weil wir neue Kompetenzen lernen. Dann erstmal die Frage von der DKJG Thüringen. Bist du denn dafür, mehr Online-Unterricht auch ohne Corona zu machen?
Ja, klar.
Weil zum Beispiel jetzt um die um die Frage vielleicht nochmal kurz zu ergänzen, das wäre auch zum Beispiel was, wenn man eben den Schulstoff nicht nachholen muss, sondern wenn man beispielsweise krank ist, dass man sich beispielsweise über Online-Unterricht dazuschalten könnte. Das wäre ja auch was, was auch ganz praktisch in den Schulalltag reinpassen würde, vor allen Dingen für Leute, die eben länger krank sind.
Ja, aber das kommt auch ein bisschen auf die Krankheit drauf an, ne? Also krank sein
Ja, klar.
heißt ja nicht nur sozusagen bei dem anderen nicht da sein, sondern sich auf seinen Körper zu konzentrieren, sich auf sich selbst zu konzentrieren und mal Stress sozusagen auch abbauen zu können, nicht von außen irgendwie Stress zu haben, um wieder gesund zu werden. Das
Klar.
bedeutet auch krank sein. Ansonsten glaube ich fest, dass die Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, auch in der Zukunft sozusagen einsetzbar muss. Aber was du damit auch gerade ansprichst, ist natürlich ein Thema, was viele momentan als Behinderung ansehen, aber glaube ich, umso wichtiger wird, das ist das ganze Thema Datenschutz. Ich weiß nicht sozusagen, wie ihr damit umgeht. Ich habe mich versucht, jetzt mal so ein bisschen mit diesen Videochats dahingehend zu informieren. Welche sind denn sicher, welche sind denn nicht sicher und so weiter. Ich habe da keine wirkliche Antwort. Wir telefonieren ja gerade auch über einen riesengroßen Konzern, ja, mit einer riesengroßen Datenkrake sozusagen mit Facebook als Konzern. Und was die alles mit unseren Daten machen und was das sozusagen, diese Daten zu verwenden, wie auch immer, aber wiederum aus unserer Gesellschaft macht und unserem Zusammenleben, das kann ja jetzt noch keiner ganz genau sagen. Und ich höre immer die Datenschützer, die da immer ganz doll sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ich glaube, so ein bisschen ist da was dran. Ne? Auch wenn es jetzt tatsächlich, ich nicht glaube, dass Apple rund um die Uhr alle meine Gespräche mitzeichnet, die ich so führe und auswertet, aber ganz von allein kann es auch keiner. Lange Rede, kurz Sinn, worauf ich hinaus will, ist, wir müssen natürlich neben der technischen Ausstattung auch miteinander darüber sprechen, sozusagen, was brauchen wir für Sicherheit, was brauchen wir Datensicherheit, wer verdient daran und zu welchen Lasten verdient jemand, ne? Wollen wir, dass das Konzerne sozusagen haben und wir da sozusagen ganz viel Geld damit verdient wird, soll das über die Gesellschaft als öffentliche Daseinsvorsorge organisiert werden. All das sind ja solche Fragen, wo wir jetzt technisch auch, ne, kam ja gerade im Chat es gibt viel zu wenig Server und so weiter. Wenn wir bei Amazon quasi die Serverkapazitäten einkaufen, ist das der richtige Weg, ja oder nein? Ne? Auch diese Fragen muss die Gesellschaft klären und muss Politik klären.
Zumal ich behaupten würde, dass jetzt zum Beispiel viele Schulen relativ überfordert damit waren, dass sie auf einmal quasi Videokonferenzen machen mussten, weil zum Beispiel, also was ich jetzt mitbekommen habe, dass also viel wird eben Zoom benutzt, wobei Zoom ja, wie es auch im Chat kam, jetzt nicht so sicher sein soll, auch wenn es relativ oft benutzt wird. Dann gab es dann auch Teams, also Microsoft Teams, was auch problematisch sein soll. Also theoretisch ist datenschutzkonform, wenn man zu viele Sachen einsehen kann, aber wo quasi Microsoft als Konzern dahinter jetzt nicht so fragwürdig ist, in Anführungsstrichen, wie Zoom. So, ich gucke gerade nochmal, weil unsere Zeit nähert sich theoretisch dem Ende. Ich meine, wir können das Interview, wenn Sie wollen, beliebig nach hinten verlängern, aber nicht, dass uns hier gleich der Stream ausgeht. Ich gucke gerade nochmal in den Chat. Ach so, genau, vielleicht nochmal auf die Frage einzugehen, wenn wir in drei Server in Jena haben, reicht es nicht? Warum stellt die Stadt Erfurt keine Lösung zur Verfügung, auch an Danny, wenn es das Land nicht schafft?
Da bin ich gerade überfragt. Ich weiß, dass wir als Stadt Erfurt eine Stadtverwaltung ein fittes Team bei der EDV haben. Ich eigentlich auch als Stadtrat relativ up to date bin, weil ich auch digital vernetzt bin mit der Stadtverwaltung. Aber das alles über Browser und, ne, noch ganz klassisch Tastatur und ohne Sprache in der Kommunikation. Um das zu übertragen auf die Frage, da bin ich im Moment tatsächlich überfragt. Da kenne ich die technischen Lösungen nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt im letzten Jahr sehr viele Entscheidungen getroffen haben für den Breitbandanschluss von Schulen. Da sind Verträge geschlossen worden mit einem großen Konzern, den es in Deutschland gibt, der Magenta-farben ist und der sozusagen das Breitband an die Schulen bringen soll, um den Digitalpakt sozusagen auch umzusetzen. Aber ob wir jetzt so schnell irgendwie im Rathauskeller noch einen Server hinstellen können, der sozusagen Schulserver entlastet, da bin ich technisch einfach überfragt.
Tja, nur doof, dass jetzt jemand in den Schulen ist, um den Breitbandausbau zu nutzen.
Ja, genau.
Gut, dann würde ich das Gespräch an dieser Stelle erstmal beenden, nicht, dass der Stream gleich wirklich ausgeht.
Okay.
Ich bedanke mich dafür, dass du da warst. Ich habe im Chat die ganze Zeit mitgelesen. Die Leute sind sehr positiv von dir begeistert. Du hast ein paar Wählerstimmen gesichert, ein paar mehr.
Okay.
Ja, du bist natürlich immer wieder eingeladen, auch zwischendurch nochmal im Stream mit reinzugucken. Und dann einen schönen Abend, Nacht, schönen
Also
Abend noch.
ich sage jetzt gute Nacht, weil ich mache das dann auch.
Gut.
Ich lege mich jetzt hin. Habt schönen Dank sozusagen für euer Engagement, vor allen Dingen nochmal. 24 Stunden, das ist schon eine tolle Leistung. Geht aber auch mal schlafen zwischendurch, gell? Gesundheit ist
Mache
wichtig.
ich.
Bleibt also bitte gesund und wir sehen uns entweder im Chat wieder, im Videochat oder bald vielleicht mal wieder live im Rathaus oder sonst irgendwo bei euch
Ich hoffe
im
doch.
BAM-Büro. Bleibt weiter so engagiert und mitbestimmt. Gute Nacht.
Gut, dann. Gute Nacht.